Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, es ist 16 Uhr auf der 102,6, die Plattform, wie immer Montag bis Donnerstag auf diesem Sender, gleiche Frequenz und diese Zeit 16 bis 17 Uhr. Mein Name ist Michael Trost und Thema in der heutigen Sendung ist ein Thema aus der Reihe mit der HNU und das geht, ja, um ein Thema, das nennt sich Game-Entwicklung, insofern um ein Studienfach bzw. um eine Studienrichtung, die es seit 2019 an der HNU gibt und meine zwei Gäste sind von der Hochschule Neu-Ulm, also kurz genannt HNU. Zum einen Professor Michael Hebel, der Leiter des Studiengangs Game Production and Management. Hallo Hebel, schönen guten Tag und schön, dass Sie da sind.
Hallo, und danke, dass ich da sein darf.
Ja, es klappt, dann hören Sie auch on air, perfekt. Und außerdem ist dabei der Dozent der HNU, der Sebastian de Andrade. Hallo Herr Andrade, de Andrade, schön, dass Sie auch dabei sind.
Ja, hallo.
Wir hören Sie perfekt, das klappt schon mal, das ist schon mal perfekte Voraussetzung für eine interessante Stunde, die wir vor uns haben zu dem Thema Game-Entwicklung, zum Thema ja Studienrichtung an der HNU und alles, was damit zu tun hat. Wie wir es aber immer so handhaben hier in der Sendung vorweg, machen wir einfach mal wieder mit Ihnen eine kurze Vorstellrunde. Herr Hebel, Herr de Andrade wird vorschlagen, machen wir einfach kurz so das Wichtigste zu Ihnen, dass Sie kurz ein bisschen was zu sich sagen, wer Sie sind, was Sie genau machen, wie Sie vielleicht auch dazu gekommen sind und vielleicht auch einfach einen persönlichen Bezug zum Thema Game-Entwicklung. Ich weiß also ein bisschen schon vorweg, dass Sie da auch nicht nur dozieren, sondern auch praktisch sehr viel schon ja gewickelt, entwickelt und gemacht haben. Ja, einfach kurze Vorstellrunde mit Ihnen beiden. Wer möchte anfangen?
Ja, ich würde sagen, ich fange einfach kurz an, ja. Wenn ich das Nicken hier sehe. Ich versuche es in aller Kürze runterzubrechen. Im Grunde, mein Bezug zu Game ist wahrscheinlich der gleiche Bezug, den auch fast jeder andere hatte. Ich habe als junger Mensch in meinem Leben Berührungspunkte mit Konsolen beziehungsweise mit dem PC gehabt und das Einzige, was mich natürlich dort interessiert hat, waren die Spiele. Ja, was habe ich denn groß mit Textverarbeitung oder mit Excel zu tun gehabt? Da ging es eher um tolle Welten, die ich erleben durfte, die mich nicht nur unterhalten haben, sondern die auch meine Fantasie angeregt haben. Mein Studium, was ich dann später gemacht habe, das Studium des Mediendesigns, hatte aber eigentlich eine andere Grundlage, denn ich wollte immer zu Pixar. Ich wollte bei Pixar Animationsfilme machen und habe dann ein Studium gesucht, wo mir das ermöglicht wurde. Das war dann halt eben Mediendesign an der Stelle, wo ich natürlich auch mit anderen Bereichen in Berührung gekommen bin, wie der Programmierung zum Beispiel oder dem Storytelling und der grafischen Gestaltung. Und hier habe ich doch relativ schnell gemerkt, dass die Projekte, die ich im Bereich der Animation gemacht habe, mich gar nicht so sehr gefesselt haben und habe es dann geschafft, irgendwann so ein bisschen die Kurve zu kriegen und habe Spiele gemacht. Ja, und dann hatte ich ein ganz großes Glück, dass ich in die Industrie gehen durfte. Ich durfte zu Ubisoft gehen und an meinem großen Idol der Anno-Serie mitarbeiten und habe da unfassbar vieles gelernt, wie dieses Medium auch funktioniert und habe dann aber gleichzeitig meine Passion entdeckt, andere Menschen von dem, was mich begeistert, selber zu begeistern und ihnen das beizubringen, was ich toll finde. Und das war der Punkt, dass ich irgendwann diesen Shift geschafft habe von der Industrie dann in die Hochschullandschaft. Mhm. Und jetzt bin ich hier in Neu-Ulm und darf ganz vielen begeisterten Jugendlichen, jungen Erwachsenen diese tolle Welt näher bringen.
Ja, sehr schön. Dann
ja, zu Ihnen. Genau, bei mir, Sebastian de Andrade. Bei mir, ich habe als Comiczeichner gewissermaßen angefangen, also autodidaktisch und wollte schon immer Geschichten erzählen und habe eben dann später Informatik studiert und habe auch einen Master in Informatik gemacht. Und wenn man eben anfängt zu programmieren und einen Zeichner-Background hat, dann fängt man sehr schnell an, eben seine Welten zum Leben zu erwecken, beziehungsweise irgendwie diese Zeichnungen zu bewegen. Und das führt einen sehr, sehr schnell dann zu Spielmechanismen, also zu Regelwerken, die das eben die Handlungsmöglichkeiten limitieren. Und das wiederum verbindet man dann mit einer gewissen Story, wiederum aus dem Comic. Und am Ende hat man eben dann Videospiele. Und ich habe eben während dem Studium schon angefangen, eben meine eigenen Spiele zu entwickeln und eben dann 2015 meine ersten Spiele rausgebracht und so halt immer Spiele entwickelt.
Mhm. Ja, das heißt, Sie haben auf jeden Fall eine hohe praktische Erfahrung, die Sie dann auch an die Studenten weiterreichen können, was ja, denke ich, der Sache sehr zuträglich ist. Also es ist dann nicht nur eine abstrakte theoretische Schulung oder, sondern sehr praxisbezogen, wo Sie dann aus Ihrer Erfahrung auch schöpfen können. Was Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich für mich auch ein Aspekt, der ganz interessant klingt, dass Sie gesagt haben, Sie kommen aus dem Zeichnerischen, also sowas wie Comic, Animation. Also das ist ja dann nicht nur das reine Gaming-Spiele, sondern auch eben animierte, ich meine, es gibt ja Zeichen, früher gab es Zeichentrickfilme, heute gibt es diese animierten Filme auch, Sie haben vor ein Unternehmen angesprochen. Ich nehme an, dass also in diesem Kontext, über den wir gleich sprechen, also da nicht nur das eigentliche Spielen am Computer, sondern auch diese ganzen Animationsthemen mit animierten Figuren, die dann in Richtung einer Spielfilmentwicklung gehen, auch mit einem inbegriffen sind, oder?
Ja, das, also alles hängt mit allem zusammen im Medium. Und es ist daher auch ein extrem komplexes Medium, weil wir halt eben Musikgestaltung drin haben, wir haben grafische Darstellungen, wir haben Animation, also wie bei Walt Disney von früher.
Ja.
Und wir haben Programmierung, die technische Anforderung und halt eben auch das Narrative Design, in welchen Kanon stülpe ich diese gesamte Erfahrung.
Mhm. Ja, also ein sehr breites, sehr umfassendes Feld. So mein Gedanke vorweg war, wir haben auch ganz kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, wenn man heute Gaming hört, dann stellen sich natürlich viele Leute, dann die jungen Leute vor, die entweder an ihrer Spielkonsole sitzen oder am Computer und dort Spiele machen, oftmals auch irgendwie so ein Ballerspiel oder irgendwie Spiele, wo irgendwie Figuren über die Straße geführt werden müssen. Das ist so, glaube ich, so die Vorstellung. Mein Gedanke war, wie lang zurück gibt es denn eigentlich schon diese Games oder beziehungsweise was sind so die ersten Anfänge? Also ich erinnere mich so vielleicht, in den 70er Jahren gab es zum Beispiel so ein Telespiel, wurde auch im Fernsehen seinerzeit von Gottschalk als eine seiner ersten Sendungen präsentiert. Da hat man quasi so einen Ball wie beim Tennis über eine Linie bewegt und ich vermute, dass das so die ersten Gaming-Ansätze waren. Wie lange geht denn dass der Begriff Gaming oder das Thema Spielen oder animierte Umsetzung von Figuren, wie lange geht denn das in die Geschichte zurück? Wo beginnt denn die Zeit, wo man das dann sagen kann, ab hier ist etwa die Epoche des Gaming entstanden?
Also die kompletten Anfänge gehen, glaube ich, auf 58 zurück mit Tennis for Two.
Das ist das Spiel.
Genau. Da haben wir halt aber eben Oszillatoren, in dem man eben Elemente bewegen kann. Mhm. Also das ist nicht das klassische Videospiel, das ist auch eher von Ingenieuren designt worden. Und allgemein die ersten Spieledesigner waren keine Grafiker, sondern es waren Ingenieure. Die hatten alle einen technischen Background, auch der Erfinder von Space Invaders. Mhm. Und dass es eben ein Massenmedium wurde, das ist erst dann mit den Arcade-Spielen entstanden, den späten 70ern. Und dann eben mit der Entwicklung des Personalcomputers ab den 80ern und eben, dass dann eben diese Hardware immer weitere Bevölkerungsschichten erreicht hat. Und dann hatten wir halt eben genau den Kinderzimmerspieleentwickler, zum Beispiel einen wie Jordan Mechner, der Prince of Persia entwickelt hat im Alleingang, oder eben andere aus dieser Liga. Und eine Professionalisierung gab es dann eigentlich erst so in den Spät-80ern angefangen. Also da haben wir halt dann, dass die Macher immer weiter systematisiert wurden. Und dann hatten wir so eine Veredelung der Produktionsentwicklung ab den 90ern und halt eben dann ein Erwachsenwerden ungefähr in den 2000ern. Mhm. Bis es eben dann ungefähr 2006 mit der Verbreitung der Nintendo Wii zum absoluten Massenphänomen wurde.
Mhm. Ja, das heißt, da mit dieser Zeit beginnt dann auch die Phase, wo dann die Kinder von der Straße weg dann mehr vor die Konsolen und vor den Computer gesessen sind, weil sie eben davon so fasziniert sind und waren. Also das ist dann etwa die Zeit, wo dann wirklich das in die Breite gegangen ist, kann man sagen, oder als Hauptbeschäftigung oder für manche Hauptbeschäftigung in ihrer Freizeit.
Mhm. Ja, also für die Kinder war das schon immer interessant, also gerade in den 80ern. Wir haben eine große Generation, die in den 80ern sozialisiert wurden mit Pac-Man, Castlevania und Super Mario. Mhm. Das sind jetzt auch die Leute, die halt eben in ihren 40ern sind, 45ern. Das ist genau diese Generation. Aber dass es ein Massenmedium wurde, dass die gesamte Familie an einem Spiel spielt, das haben wir erst ungefähr seit den 2005ern, 2006ern, also mit der Wii.
Und zu Themen, die Sie vorher angesprochen haben, mit Animationsfilmen, Sie haben vorher ja großes US-Unternehmen angesprochen, das ist ja auch dann in der gleichen Zeit in etwa groß geworden, diese Animierung, diese, also nicht mehr Zeichentrickfilme, sondern dann, dass es also tolle computeranimierte Figuren und Formen gibt, das geht dann auch etwa in die gleiche Zeit zurück, denke ich, oder? Also mit den gleichen Technologiemöglichkeiten wahrscheinlich geschaffen dann auch.
Das ist Pixar, da weiß Michael vermutlich mehr.
Ja, die denke ich nämlich, genau.
Genau, Toy also Story und so weiter. Letztendlich im Grunde wäre das jetzt ein bisschen vermessen, wenn wir uns nur auf Pixar berufen, denn eigentlich der große Durchbruch der Zeichentrickfilme, nennen wir es mal so, ist ja im Grunde Walt Disney zu verdanken. Da gibt es ganz, ganz viele andere Player auch, die möchte ich jetzt nicht irgendwie unter den Teppich kehren, aber im Grunde Walt Disney hat das Ganze ja weltweit verbreitet. Und die nächste Evolutionsstufe, die natürlich technologiegebunden war, das war dann im Grunde Pixar. Und Pixar, im Grunde der erste große Film, den sie rausgebracht haben, und zwar also Kinofilm, war 1995, das war Toy Story.
Ja.
Und das hat sozusagen diese Evolutionsstufe des Animationsfilms gebracht. Mhm. Und das eine hat das andere so ein bisschen auch ergeben. Das heißt, hier die Technologie hat sich so rasant entwickelt, dass die Personen, die sich damit beschäftigt haben, natürlich auch vieles ausprobiert haben. Das heißt, wir hatten auch damals schon eine Bewegung, die haben angefangen, mit einem interaktiven Film zu experimentieren. Und das ist letztendlich alles so ein bisschen ineinander übergegangen.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall auch durch die Technologie, durch die, sagen wir, immer schneller werdenden Rechner begünstigt, die Möglichkeit, Animationen zu machen, das Grafik-Rendering. Also ohne das wäre es ja wahrscheinlich alles gar nicht möglich gewesen. Also sehr viel auch durch die Entwicklung der Hardware, also mal beschleunigt oder ermöglicht eigentlich, oder?
Ja, vollkommen richtig. Mhm. Ja. Und das führt uns ja im Grunde genau zu dem Punkt, dass wir jetzt Game eher nicht mehr als diese Nischenbeschäftigung von Jugendlichen betrachten, also das Gaming, dass sie einfach im Grunde in ihrem Zimmer zocken und da die ganzen schlimmen Befürchtungen der früheren Elternschaft hier wahr werden, sondern im Game ist im Grunde ein eigenständiges Medium, ähnlich wie wir das Buch haben, also das literarische Medium oder Radio, TV, Film sind alles eigenständige Medien. Und jetzt haben wir halt ein neues Medium bekommen, ist ja schon eine Weile da, nämlich das Medium Game. Das heißt, wir können uns hier über dieses Medium ausdrücken in den verschiedensten Formen. Deswegen sprechen wir auch von der sogenannten Game Literacy, also dieses bewusste Umgehen mit diesem Medium. Was bedeutet es eigentlich? Welche Möglichkeiten haben wir? Und das ist natürlich bei uns in der Akademie besonders wichtig, dass wir das ganz bewusst vermitteln, auch diese Sensibilisierung dafür. Ja, und Sebastian hat dann natürlich auch noch eine ganz eigene Meinung oder einen eigenen Schwerpunkt zu diesem Thema Medium Game.
Die hören wir gerne an. Ja?
Ja.
Genau. Letztendlich ist das Spiel oder das Spiel die einzige Kunstform, in dem wir eben eine Emotion erzeugen können. Und das ist die Schuld. Weil ein Spieler mit etwas interagiert, also nicht nur passiv konsumiert oder sich da nur hineinfühlt, sondern wirklich aktiv Entscheidungen trifft, kann er das Gefühl von Schuld empfinden. Und das macht eben das Medium-Videospiel sehr, sehr interessant für Storytelling, weil es eben völlig neuartig ist oder neuartige Möglichkeiten bietet für uns Designer.
Mhm. Ja, Gaming ist ja heute dann doch etwas, was ein bisschen gesellschaftlich, wie soll man sagen, Bedeutung und Breite bekommen hat. Versuchen wir einfach mal das Ganze ein bisschen einzuordnen. Also Game, wissenschaftliches Disziplin, als Gaming, als Wissenschaftsdisziplin, Wirtschaftsfaktor und so weiter fort. Versuchen wir einfach mal da ein bisschen näher drauf einzugehen.
Ja, ich starte direkt. Im Grunde ist es so, dass Game ist für uns als Gesellschaft beziehungsweise für unsere Gesellschaft spätestens dann richtig relevant geworden, als es ein ganz großer Industriemarkt geworden ist. Das heißt, die Umsätze, die mit allem im Ökosystem Game, also insbesondere mit den Games selber, aber auch mit Hardware zum Beispiel oder mit Ingame-Käufen umgesetzt worden sind. Diese Umsätze sind im Grunde durch die Decke gegangen und haben dazu geführt, dass diese Industrie, und es ist eine professionelle Industrie und nicht irgendwie ja so eine Nische, wo halt nur ein paar picklige Jungs vor ihrem Rechner sitzen und irgendwas hacken, sondern es ist eine professionelle Industrie, die sehr, sehr viel Einfluss hat, die sehr viele Möglichkeiten hat und die auch sehr viel Geld umsetzt, die auch dazu geführt hat, dass natürlich hier Fachkräfte gesucht werden. Und da ist natürlich auch unsere Bundesregierung sehr daran interessiert, so etwas zu fördern, dass wir die Möglichkeit haben, in diesem Medium auch Fuß zu fassen, dort unsere Jobs zu bekommen und auch unsere Kultur oder unsere Gesellschaft damit zu bereichern, mit dem gesamten System. Natürlich werden dann Steuern gezahlt, das Geld fließt zurück, wie wir das Ganze halt kennen. Und dies ist ein Wirtschaftsbereich, der sehr, sehr dominant ist und insbesondere im Kreativmarkt, also der Kreativmarkt besteht ja unter anderem aus der Musikbranche, aus der TV-Branche, aus der Filmbranche und auch aus der Games-Branche und vielen anderen auch, hier nun mal eine ganz dominante Stellung einnimmt, nämlich die Stellung schlechthin, die in der Summe mehr ist als alle anderen zusammen.
Ja, eine Frage, die ich da hätte, so die ganz großen Player auf dem Gebiet, sind das auch die Amerikaner oder wie sieht es mit den Europäern oder auch insbesondere den Deutschen aus auf dem Gebiet?
Sie meinen jetzt die Publisher, die Spiele veröffentlichen Entwicklerstudios?
Also sowohl also Entwicklerstudios als auch die Publisher, die Unternehmen. Also wie Sie haben vorher Pixar genannt, das ist nämlich doch mal ein Name. Das ist ja zum Beispiel ein amerikanisches Unternehmen, das zu Walt Disney gehört. Also das fällt mir zum Beispiel ein oder auch, ich kenne jetzt bei den Spielesoftwareherstellern nicht so aus, aber wie viel ist da auch europäisch, wie viel ist da auch deutsch? Also wie bedeutend ist das bei uns? Wie bedeutend sind jetzt andere oder welches sind überhaupt die ganz großen Player auf den Gebieten?
Ja, also letztendlich ist es mittlerweile weltweit ziemlich vermischt. Aha. Sebastian, möchtest du kurz dazu was sagen?
Grundsätzlich, wir hatten halt in den 90ern und 2000ern so ein paar größere deutsche Firmen, sowas wie zum Beispiel Related Design, wo auch Michael gearbeitet hat. Mhm. Und die wurden halt mittlerweile dann zu Ubisoft Deutschland umbenannt oder aufgekauft. Und dann hatten wir als Big Player noch Crytek, wird mir jetzt noch einfallen, aber ich weiß nicht, ob die selbst noch wirklich entwickeln Videospiele. Ich glaube es nicht. Und was noch?
Ja gut, also Firmen sind jetzt auch nicht ganz so wichtig, nicht, dass wir noch hier Probleme bekommen mit Werbung, aber im Prinzip die großen Player, also gab auch einige in Deutschland, sagen wir mal so.
Wir haben einige Entwicklungsstudios, die in Deutschland natürlich auch ihren Einfluss hatten, aber weil Sie es vorhin angesprochen haben, natürlich das Ganze ist im amerikanischen Markt, aber auch im asiatischen Markt relativ schnell auch groß geworden und mittlerweile, das haben vielleicht viele mitbekommen, da kaufen Unternehmen andere Unternehmen in extrem hoher Millionenzahl, Millionen- und Milliardenbeträge auf. Ja. Das ist mittlerweile eigentlich nicht mehr zu trennen.
Mhm. Ja. Ja, also auf jeden Fall, ohne diesen Wirtschaftssektor würde erheblich was fehlen. Das heißt, das ist ich glaube sogar auf jeden Fall auch noch eine wachsende Branche, oder? Ich meine, Sie kommen ja auch im Studium, Sie bilden ja auch Leute aus. Das heißt, es ist ein Markt, der immer noch am Wachsen ist. Es ist ein Wirtschaftsbereich, der am Wachsen ist. Begünstigt eben auch, denke ich, durch die Technologiesprünge, die es gibt, durch immer schnellere Prozessoren, schnellere, bessere Grafikkarten und Möglichkeiten und jedes Jahr auch dann neue, ja, wenn man jetzt irgendwelche Release anschaut von Spielen oder irgendwie Animationen, noch schnellere, noch bessere, hochauflöslichere Darstellungen. Also ein Thema, was auf jeden Fall ja boomt und wo es vorangeht.
Ja, und wo es eben auch Verbindungen gibt zu vielleicht spielefernen Elementen. Also zum Beispiel Simulationserstellung für beispielsweise medizinische Einrichtungen. Ja. Etc. Also die Bandbreite ist schon sehr, sehr groß und nahezu alle Industrien wollen sich irgendwie medial technisch erweitern beziehungsweise Elemente simulieren, damit halt eben Kosten gespart werden können.
Das heißt, was, haben wir aktuell. Ja, was Sie ansprechen, das heißt, aus der Gaming-Industrie können auch Side-Effects erfolgen, dass dann bestimmte andere Branchen daraus Nutzen ziehen können, zum Beispiel um irgendwelche Tutorials, irgendwelche Anleitungen für irgendwelche Dinge dynamisch online, videoanimiert zu entwickeln, also irgendwie Schulungsmöglichkeiten oder irgendwelche auch Bots sind vielleicht in einer gewissen Weise, kann man vielleicht auch unter Animation weitgehend irgendwo sehen. Also es ist da nicht nur ganz in der Gaming-Branche, sondern auch in vielen anderen Branchen eine Verwendung oder eine Nutzmöglichkeit gegeben, oder? Aus den Technologien.
Genau. Ja. Also einfach mal aus meiner Biografie. Ich habe halt eben als studierter Informatiker an einer Chirurgie gearbeitet.
Ja.
Weil es eben diese Möglichkeit gibt, weil halt Simulationen erstellt werden, etc. Und deswegen ist halt die Einsatzmöglichkeit, wenn man sich mit dieser Sache beschäftigt, mit Simulationen, mit der Erstellung von interaktiven Softwareprodukten, dann kann man wirklich recht weit kommen. Also die Automobilindustrie, das User-Interface-Design davon, etc.
Ja, genau. Alle also, Oberflächen wahrscheinlich ja auch. Ich meine zum Beispiel eine Computeroberfläche wie Windows, muss ich doch mal sagen, oder Apple irgendwo, die Direct Manipulation Interface hat ja auch was zu spielen. Dass man hat damals gesagt, das hat ein spielerisches Element, dass ich zum Beispiel Elemente, Icons verschieben kann, hat spielerische Ansätze und damit sollten die Leute dann so wie ihren Arbeitsplatz, ihren Desktop dann einfach bedienen können. Also das sind ja auch spielerische Ansätze.
Exakt. Ja, genau. Richtig. Ja. Im Grunde ist es so, dass wir hier mehrere Bereiche ansprechen. Also jetzt gerade Technologietreiber, also Game als Technologietreiber ist da ein Thema. Ja. Für diejenigen, die es nicht wissen, Solitär, das Spiel, was ja damals mitgeliefert wurde bei Windows, war im Grunde ein Schulungstool, dass der User sich an die Drag-and-Drop-Mechanik gewöhnen sollte. Und wir wissen halt, dass der Mensch, seine Umgebung spielerisch und auch durch Spiele begreift. Ja, das ist zusammengefasst unter dem Begriff des Homo Ludens, ein sehr, sehr bekannter Begriff. Das heißt, wir wissen halt auch, dass wir Menschen ja viel leichter oder auch eigentlich natürlich lernen, was ja auch dann wieder dazu führt, dass ganz oft Schulungsspiele, / Lernspiele, neuerdings nennt man das Ganze Serious Games, dass wir eben damit eben dieses Potenzial überhaupt erst herauskitzeln versuchen und deswegen diese Seiteneffekte nicht nur aus technologischer Sicht heraus, dass wir die Technologie, die wir haben im Game, in anderen Industrien einsetzen, aber auch im Bereich der Lernsoftware, der Simulation, Gamification-Ansätze werden gerne verwendet und das ist für diejenigen, die das gar nicht so wissen, wir reden oftmals von der Kern-Games-Branche und das ist so diese Branche, die beschäftigt sich damit, Spiele zu entwickeln. Natürlich auch ganz viele Unterhaltungsspiele. Und dann haben wir noch einen ganz großen Bereich, nämlich das ist der erweiterte Games-Markt und darunter verstehen wir im Grunde alle Firmen, alle Bereiche, die irgendetwas aus dem Medium Game für sich verwenden. Eben zum Beispiel für Lernspiele, für Gamification etc. Und da gibt es unfassbar viele Jobmöglichkeiten, Arbeitsmöglichkeiten. Ich greife jetzt ein bisschen vor, ohne dass wir teilweise wissen oder die Industrie selber weiß, dass das eigentlich Expertise aus dem Game-Bereich ist. Sondern sie wissen halt, okay, wir haben jetzt eine bestimmte Anforderung, wir wollen irgendwas machen und wir Experten aus dem Game-Bereich sagen, das machen wir doch sowieso schon tagtäglich, aber da ist sozusagen das Wissen noch gar nicht da. Das etabliert sich gerade erst, dass jetzt auch gezielt, wie es der Sebastian gerade vorhin gesagt hat, Personen gesucht werden mit den Skills aus dem Game-Bereich eben für game-fremde Anwendung.
Ja, Sie haben es, glaube ich, vorher gesagt, als ich die Zwischenfrage gestellt habe, Sie haben die Automobilbranche angesprochen, zum Beispiel dann auch User Interface im Sinne von Bedienkonsole im Auto oder in anderen Systemen oder auch vielleicht sogar in der Mikrowelle oder auf dem Fernseher. Also überall, wo ein User Interface ist, spielen ja auch immer mehr solche grafischen Elemente und solche auch teilweise animierten Elemente doch eine zunehmende Rolle, die dann eben wahrscheinlich alle aus diesem Gaming-Umfeld stammen. Also die Standards, die Programmierstandards werden auch da wahrscheinlich zum Einsatz dann kommen.
Exakt, und sogar die gleichen Werkzeuge.
Ja, Das heißt, man kann sagen, aus dem irgendwo mal verspielten Gaming-Ansatz wird im Prinzip eine akzeptierte, verstandene und auch intuitiv irgendwo dann bedienbare Benutzerschnittstelle eben weg vom Computer zu allem, was irgendwo Hardware irgendwo ist, was irgendwo in irgendeiner Weise bedient werden muss und was bisher Knöpfe hatte. Das hat bis jetzt, hat dann jetzt eben eine Oberfläche mit so wie der Computer auch, mit einem Display und auf dem entweder drücke ich virtuell Knöpfe oder schiebe irgendwo ein Element, bediene spielerisch, also lerne mehr oder weniger das Umgehen der entsprechenden, was weiß ich, Waschmaschine oder Spülmaschine dann durch Bedienen von virtuellen Oberflächen oder von Oberflächen. Mhm. Also richtig. Zunehmend damit ein Tag ist, wie soll man sagen, hat es auch in unseren Alltag Einzug gehalten, ohne dass Sie und ich und wir jetzt irgendwo Computerspieler sind, sondern wir sind Alltagsnutzer.
Richtig, das kann schon dabei sein, dass ich in meinem Smart Home, wer denn sowas hat, zum Beispiel eine spielerische Oberfläche hat, die mir versucht darzustellen, wie viel Strom ich spare, also wie ökologisch ich bin. Ja, ja. Zum Beispiel, dass dann halt irgendwie schöne Naturbilder angezeigt werden und wenn halt diese Naturbilder eher zu verwelkten Pflanzen hinreicht, dann weiß ich, oh Vorsicht, ich muss irgendwas tun und dann sehe ich das quasi einfach visualisiert und kann danach handeln, weil ich ja wieder mein schönes Naturbild dort haben möchte.
Eigentlich natürlich das Thema Handy, das Smartphone-Oberfläche ist ja auch letztendlich ein Output, dass bestimmte Standards eigentlich dann akzeptiert oder als Standard gesehen werden. Und heute bedient jeder sein Smartphone. Die gibt es seit ungefähr 10, 15 Jahren, denke ich. Vorher hat jeder Knöpfe gedrückt und eine mäßige, entweder schwarz-weiß oder grünliche oder eine bescheidene grafische Oberfläche gehabt. Aber das ist ja letztendlich auch dort hat sie Einzug gehalten. Also Smartphones und die grafische Oberfläche Android ist ja mehr oder weniger dann auch aus genau diesem Umfeld stammt und mit den gleichen Standards versehen.
Ja, exakt. Und überall ist es halt vorzufinden. Also es hat unser komplettes Leben verändert und unsere Generation hat halt ganz, ganz viele technologische Revolutionen durchlebt, wie halt noch keine Generation in der Vergangenheit.
Mhm. Das heißt, wir haben
Smartphone kam, glaube ich, das erste 2008 raus oder 2007.
Ja.
Und es war mit Apple. VR-Brille ist halt eben jetzt aktuell vielleicht die Sache, die die Arbeitswelt verändern wird. Also gerade für die Planungssache, wenn wir Ingenieursbüro denken oder auch Architektenbüros, wir können halt Gebäude virtuell erfahren und dann in diesem virtuellen Ding dann erst sagen, das bauen wir oder das bauen wir nicht. Spart Kosten.
Mhm. Hier gibt es ja auch in Ulm so eine Möglichkeit, virtuellen so einen Flug über Ulm zu tätigen. Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber man liest immer wieder. Also auf dem Gebiet auch ganz viele eigentlich Erkenntnisse in dem Fall, die man da gewinnen kann, indem man, wie Sie sagen, Räume begeht oder virtuell irgendwo sich trifft oder wie auch immer. Ganz viele spannende Sachen. Also etwas, was dann weit über den eigentlichen Gaming-Einsatz im klassischen engeren Begriffssinne. Wir haben jetzt gerade die Bedeutung der Branche, der Game-Industrie oder das Gaming ein bisschen deutlich herausgearbeitet und dementsprechend hat ja die Hochschule Neu-Ulm auch, sag mal, der Zeit, der Trendentwicklung entsprochen und vor einiger Zeit auch einen Studium etabliert und das ist genau der Studiengang Game Production and Management. Dann kommen wir doch ein bisschen auf diese Studienrichtung, auf den Studiengang zu sprechen, Herr Hebel. Sie sind der Leiter, der Verantwortliche und reden wir über den Studiengang. Den habe ich vor der Sendung gelernt, gibt es seit 2019 in Neu-Ulm.
Genau, richtig. Und was wir im Grunde sagen können, ist, dass wir als Hochschulen sehr eng mit der Industrie natürlich in Kontakt stehen, wir beobachten das Geschehen, was wird gerade gebraucht, was ist da nötig, was ist auch sinnvoll, generell also in einem größeren Gemengelage, welche Studiengänge sind sinnvoll zu etablieren. Und hier haben wir ja schon im Grunde seit 2007 gibt es die ersten Game-Studiengänge in Deutschland. Das heißt, hier haben schon früher Parteien gesehen, dass es sinnvoll ist, Arbeitskräfte auszubilden. Das hat sich immer weiter professionalisiert. Und letztendlich ist das der Entwicklung selber, also wie Game-Studios aufgebaut sind, so haben sich auch die Studiengänge entwickelt. Das heißt, alle Studiengänge in Deutschland haben eine Gemeinsamkeit, denn sie bilden gleichermaßen in drei Säulen aus, nämlich dem Game Design, also der Schaffung von Welten und von Spielekonzepten, der Game Programmierung und der Game Art, also der grafischen Gestalt und der Visualisierung aus. Mhm. Und das hat auch relativ lange ganz gut funktioniert. Das heißt, die Hochschulen haben aus ihrem eigenen Neigungsfeld, zum Beispiel aus der Medieninformatik heraus, aus dem Design heraus oder aus sonstigen Bereichen heraus, dieses Feld ergründet. Und jetzt sind wir an Grenzen gestoßen. Das heißt, wir haben gemerkt, dass in Deutschland gar nicht so viele Game-Studios etabliert sind, also insbesondere größere Game-Studios, wie wir es aus dem Ausland vielleicht kennen, sondern wir haben eher einen Trend dazu gehabt, dass viele Hobbyentwickler rausgekommen sind oder halt Ausgründungen aus Hochschulen sich etabliert haben. Und insbesondere bei diesen kleineren Ausgründungen, wir nennen die Indie-Studios, hat sich ein großer Teil bemerkbar gemacht. Ihnen hat nämlich der wirtschaftliche Teil gefehlt in ihrer Ausbildung. Das heißt, die konnten ganz toll Spiele machen, aber die konnten keine Firmen leiten. Die wussten also nicht, wie macht man Marketing, wie macht man Bilanz, Buchhaltung und solche Geschichten. Und das ist sozusagen das, wo dann die Hochschule Neu-Ulm gekommen ist und gesagt hat, genau da gehen wir jetzt rein. Das heißt, neben diesen drei untrennbaren Säulen, also Game Design, Game Art und Game Programmierung, setzen wir eine vierte Säule daneben. Das ist also die Säule Game Production, Game Producing, Projektmanagement und Ökonomie. Mhm. Ja, also das sind diese Bereiche, die wir hier sozusagen als Alleinstellungsmerkmal an der Hochschule Neu-Ulm hinzugefügt haben, weil wir eben auch sagen wollen, wir wollen die Kleinstunternehmen der Zukunft, also die Indie-Unternehmen, möchten wir damit stärken, vorbereiten, wenn sie den gründen wollen und gleichzeitig aber auch einen anderen Bereich erschließen. Das heißt, der gesamte Kreativmanagement-Bereich muss ja ebenfalls mit Fachkräften versorgt werden. Also wir brauchen jetzt nicht nur irgendwelche Programmierer, sondern ja auch Leute, die die technische Direktion übernehmen oder im grafischen Bereich, die Art-Direktion übernehmen. All das hat was mit Management und auch Personalführung zu tun. Das heißt, das bilden wir aus, aber zum anderen auch, wenn wir uns mal anschauen, die Producer-Seite, auch Personen, die sich auskennen im Bereich Marketing, Sales, Produktmanagement, mit den rechtlichen Geschichten, auch mit verschiedenen Businessmodellen, mit Marktanalyse. Also all das wollen wir versuchen, hier mit diesem Studiengang zu bedienen, um sozusagen auch weiter die Fachkräfte von heute und morgen dann sicherzustellen.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall der Zeit entsprechend. Die Leute, die jetzt, beziehungsweise wie groß ist denn jetzt aktuell bei Ihnen, also wie viele studieren, wie groß ist jetzt dieser Studiengang? Ist ein großer Andrang, weil ich denke natürlich viele Leute in der Richtung heute auch interessiert sind und im ganzen medialen Umfeld ja auch irgendwo eine Beschäftigung anstreben. Wie groß ist jetzt das Ganze? Also jetzt auch vielleicht innerhalb der HNU, wenn man die verschiedenen Studienrichtungen vergleicht, ist das eher noch ein kleiner, aufstrebender oder schon ein sehr großer Bereich, dieser Studiengang? Wie ist das aktuell?
Also ich würde behaupten, wir sind ein aufstrebender Studiengang. Wir sind aber einer der größten Bereiche in der Hochschule. Also jetzt mal nur gemessen an den Studierenden, die immatrikuliert sind.
Ja.
Es liegt einfach daran, dass dieses Medium, es ist halt was Neues. Viele kennen es eben aus dem Bereich ihres Hobbys heraus und möchten auch gerne vielleicht ihr Hobby zum Beruf machen, was erstmal lobenswert ist. Und dementsprechend unfassbar groß ist der Andrang. Das kann man wirklich hier ganz klar herausstellen, dass ein wahnsinnig großer Andrang ist, aber gleichzeitig unterschätzen natürlich auch ganz viele diese Anforderungen. Also ich würde behaupten, dass Game heutzutage mit Abstand der schwierigste und komplexeste Studiengang ist, den man wählen kann. Und dementsprechend steil ist die Lernkurve. Das liegt einfach daran, dass wir ja mehr als 30 Fachdisziplinen in diesem Studiengang vereinen und jede dieser Disziplinen könnte man separat studieren, wenn man das denn wollte. Mhm. Also wir haben eine multidisziplinäre Industrie und das wäre natürlich vermessen zu sagen, wir erschlagen das alles in einem Studiengang. Das geht gar nicht. Mhm. Sondern wir versuchen natürlich hier bestimmte Dinge zu vermitteln und anzureißen, die sich dann im Rahmen der vielen Projekte, die wir machen und die dann auch später in Industrie gemacht werden, ja sich dann vertiefen und festigen.
Ja. Weil Sie das gerade sagen, großer Andrang, das heißt, die Auswahl erfolgt dann irgendwo nach, ja, nach Zeugnis oder nach, oder, also muss man sich dann vorstellen, oder wie geht das? Also wenn sich jetzt Leute bewerben und wissen, das ist ein sehr großer Andrang, wer hat dann eine Chance überhaupt, das zu studieren? Wer bekommt dann einen entsprechenden Platz? Wie geht das dann? Und was muss man überhaupt mitbringen, um sich erfolgreich dann bewerben zu können?
Also derzeit, da wir ja noch im Aufbau sind und der Studiengang jetzt quasi die ersten Studierenden als, ich nenne es jetzt mal Testdurchlauf, das soll jetzt nicht abwertend gemeint sein, sondern im Grunde sich jetzt erst etabliert, haben wir derzeit noch keine Aufnahmebeschränkungen, beziehungsweise wir haben einen Start im Sommer- und im Wintersemester mit 50 Studierenden, die wir aufnehmen. Mhm. Was sich an anderen Hochschulen etabliert hat, da wir hier im Grunde von einem Designstudiengang reden, also Design nicht im Sinne von es ist Grafikdesign, sondern Design heißt wörtlich übersetzt aus dem Angloamerikanischen Entwurfshandel, denn wir entwerfen Spiele, wir entwerfen technologische Softwareprodukte und mit einer sehr, sehr hohen Komplexität ist es nun mal so, dass hier sehr, sehr starke Auswahlkriterien getroffen werden. Das können persönliche Gespräche sein, das können Aufnahmetests sein. Da sind wir noch in der Findungsphase, wie das an der Hochschule Neu-Ulm stattfinden wird. Letztendlich ist es nun mal so, dass jeder, der sich für diesen Studiengang bewirbt und interessiert, eine sehr, sehr hohe Finesse oder ein Interesse an den Feldern Programmierung, Technologie, sagen wir es mal allgemein Technologie, aber auch grafischer Gestaltung wie Konzeptionierung, aber jetzt bei uns natürlich auch der wirtschaftlichen Seite interessiert. Mhm. Und nicht nur ein unstillbares Interesse und Wissensdurst aufbringen soll, sondern natürlich auch den Durchhaltewillen, sich in neue Themengebiete einzuarbeiten, also zum Beispiel der Psychologie, die wir auch sehr stark im Studiengang mit drin haben. Also wir versuchen ja ganz viele Bereiche mit zu ergründen und diese sozusagen zu verflechten in unseren Projekten, die wir machen. Und da können wir uns nicht auf wenige Bereiche beschränken, sondern wir müssen im Grunde alles anreißen. Und da braucht es auch den Willen, das zu tun.
Ja, wie ist dann das, die Leute, die zu Ihnen kommen, sollten dann auch den betriebswirtschaftlichen Bereich irgendwie schon Kenntnisse haben? Also oder reicht es, wenn die jetzt gute Spieleprogrammierer, die das vielleicht in ihrer Freizeit auch als Jugendliche irgendwann schon nebenher betreiben, da gibt es ja Leute, die das können, oder sollten die jetzt dann nicht nur die guten, ich sag mal, Hacker- und Computerspezialisten sein, sondern weil natürlich das Game Production Management heißt, auch auf dem betriebswirtschaftlichen Sektor zumindest ein Interesse oder schon Vorkenntnisse haben? Also wie, ich weiß nicht von der Gewichtung, also Wirtschaftsinformatik zum Beispiel, was ich mal studiert habe, ist es so, dass vielleicht 60-40, 60 IT, 40 betriebswirtschaftlicher Anteil ist. Wie ist das von der Gewichtung und damit auch von den Anforderungen jetzt bei Ihnen? Also wie viel ist quasi betriebswirtschaftlicher Anteil?
Also ich habe vorhin erzählt, dass wir diese vier Säulen haben, ja, und diese vier Säulen stehen im Grunde gleichgewichtet nebeneinander. Also jeweils 25% Gewicht, ganz, ganz grob gesagt.
Ja.
Und es ist notwendig, ein Interesse für alle Bereiche zu haben, aber wir haben keinerlei Anforderungen nach Vorkenntnissen. Aber seien wir natürlich ehrlich, das Leben ist viel einfacher, wenn man diese Vorkenntnisse schon hat. Darauf kann man natürlich aufbauen. Ja, also Personen, die schon mal selber Spiele entwickelt haben, Mods gemacht haben oder auch nur Programmierkenntnisse mitbringen, mhm, Personen, die gerne zeichnen oder die selber Spiele entwickelt haben, zum Beispiel Brettspiele in ihrer Kindheit. Das ist eigentlich etwas, was ganz viele machen. Mhm. Aber auch jemand, der zum Beispiel eine Ausbildung gemacht hat als Industriekaufmann, Industriekauffrau. All das hilft unglaublich natürlich, um schneller gute Ergebnisse zu bekommen. Aber wir setzen sie nicht voraus.
Ja, das heißt an der Stelle, Leute, die sich für das Thema interessieren, die aber gute irgendwo Entwickler sind, sind auf jeden Fall an der richtigen Adresse und die Aufteilung auf jeden Fall, wie Sie angesprochen haben. Das heißt, diejenigen, die jetzt nur programmieren wollen, sind vielleicht als Informatiker an anderer Stelle besser aufgehoben. Wer auch an der Stelle einfach ein bisschen mehr Breite haben will, sollte sich in diesem Bereich bei der HNU gerne bewerben.
Genau, und wir haben ja auch die Möglichkeit, also jetzt sehen wir ein anderes Beispiel, diejenigen, die sich für die Betriebswirtschaft im Detail interessieren, die können natürlich auch Betriebswirtschaftslehre studieren. Das, ja, ist vollkommen legitim, aber auch wir haben natürlich die Möglichkeit, das Neigungsfeld auszubauen im Rahmen des Studiums selber. Was ich hier noch ergänzend dazu sagen möchte, was es absolut nicht ist, ein Game-Studiengang hat absolut nichts mit Zocken zu tun. Mhm. Also wir bekommen doch durchaus auch viele Anfragen von Studieninteressenten, die glauben, sie könnten 7 Semester spielen, und kriegen dann später einen Job als weiß ich nicht irgendwas, sondern hier geht es wirklich um eine professionelle Industrie und Fachkräfte für diese Industrie auszubilden und zusätzlich natürlich unserem Bildungsanspruch gerecht zu werden und nicht um Spielen selber.
Mhm. Ja.
Das wird es auch nirgendwo in Deutschland geben, dass es irgendwann einen Studiengang gibt, wo man zocken darf.
Ja.
Sondern wir spielen analytisch sozusagen. Wir versuchen, Spiele zu begreifen.
Mhm. Und dass es sehr fordernd ist, weil natürlich auch multifunktionalen, interdisziplinären gewissen Weise haben wir auch schon gesprochen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was steht denn da in den Semestern so in den unterschiedlichen Jahren auf dem Lehrplan und wie ist auch vielleicht, sagen wir mal, der Bezug zu Praxis, wie viel Praxisanteil, wie geht das gegebenenfalls mit Unternehmenseinsätzen quasi vor Ort, irgendwo Praxiserfahrung. Sprechen einfach mal ein bisschen, wie läuft denn das Studium ab? Ich glaube, es sind 4 Jahre auch, oder? 4 Jahre wird insgesamt ein Studiengang dauern, oder?
Ja, wir haben 3,5 Jahre, also 7 Semester. Jedes Semester ist ein halbes Jahr.
Mhm.
Und letztendlich, was wir verallgemeinert sagen können, in jedem Semester machen wir mindestens ein Spieleprojekt, also ein Praxisprojekt.
Mhm.
Denn wir sind davon überzeugt, dass wir all das, was wir wissen müssen, durch Spieleprojekte erlernen können. Also wir erlernen, wie man so ein Projekt vom Projektmanagement her aufzieht, indem wir es durchführen. Wir erlernen, wie man ein Spiel programmiert, indem wir es eben machen. Und wir lernen, wie man Marketing für ein Spiel machen, indem wir dieses Spiel umsetzen und dann versuchen, genau für dieses Artefaktspiel dann entsprechend Marketingmaßnahmen zu erstellen. Also alles hands-on, direkt sehr, sehr praktisch, hat quasi auch einen Nebeneffekt, denn wir haben für unsere Studierenden am Ende des Studiums direkt ein großes Portfolio an Game-Projekten, mit denen sie sich dann auch selber in der Industrie bewerben können, also wirklich nachweisen können, das habe ich gemacht, nicht nur ich habe eine theoretische Möglichkeit, ich habe sowas mal in der Theorie gelernt, vielleicht kann ich das dann auch umsetzen und brauche vielleicht auch eine etwas längere Einarbeitungszeit, sondern ich habe es wirklich gemacht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Personen, unsere Absolventen, dann direkt eingesetzt werden können in der Industrie.
Aha. Im ersten Semester gilt es beispielsweise, sowas zu programmieren wie Space Invaders, auch ein Text-Adventure oder auch so etwas wie ein Super Mario-Spiel. Also sehr, sehr einfache Einzelarbeiten, einfach mal um das Handwerk der Programmierung zu erlernen. Und im Kontrast vielleicht dazu das vierte Semester, das sind halt eben große Gruppenarbeiten. Die müssen gerade bei mir ein Strategiespiel entwickeln, machen eben eine Recherche in einer Thematik. Zum Beispiel die eine Gruppe hat sich gerade die Renaissance aus Italien ausgesucht, also im 15. Jahrhundert, und arbeitet sich zum Beispiel gerade in die Philosophie von Machiavelli ein, um daraus, also aus seinen Aufschrieben, eben Spielmechaniken abzuleiten und die dann wiederum in diese Spielwelt zu integrieren. Und das ist eben auch so wie wir lehren. Also wir haben am Anfang einen sehr, sehr strikten Kanon erstmal, um das Handwerk zu vermitteln, was bedarf es. Und wenn dann die Leute erstmal trainiert sind und ich sag mal die Grundlagen des Zeichnens können, die Grundlagen der 3D-Gestaltung, die Grundlagen des Programmierens, dann geben wir auch eben einen größeren Spielraum und lassen eben auch das Eigeninteresse eben Blüte tragen.
Ja, das heißt, Sie haben auch in der HNU entsprechend wirklich das Equipment, die Hardware, um dann gegebenenfalls, wenn jetzt irgendwelche grafische Oberflächen gerendert werden müssen, das entsprechend zu tun. Also da ist entsprechend auch alles vorhanden.
Mhm. Genau, also wir haben eine Laborausstattung, das heißt, wir haben einen Raum mit sehr hochgezüchteten Game-Rechnern, die natürlich auch die Anforderungen von heute mittragen. Letztendlich, seien wir ehrlich, die Studierenden, die bei uns das Thema Game studieren wollen, die haben selber diese Hardware zu Hause, weil sie ja wirklich die aktuellen Titel spielen wollen. Und meistens haben die sogar noch bessere Rechner als die Hochschule.
Mhm.
Und deswegen ist es im Grunde so eine natürliche Gegebenheit, dass diese Studierenden auch entsprechende Titel dann mitentwickeln können.
Ja.
Und eine ganz klare Empfehlung einfach aus der Praxis, als wenn man studiert, sollte man einen Laptop haben, einfach für die Mobilität. Also man kann einfach auch entwickeln in der Bahn, in der Busfahrt hin zur Hochschule. Das habe ich selbst auch so gemacht und das ist einfach besser, als wenn man jetzt direkt nur einen Platz hat, an dem man arbeitet. Dass man einfach das Projekt die ganze Zeit betreuen kann, bis spät in die Nacht.
Mhm. Ich würde ein bisschen vielleicht noch einen Einblick geben in die einzelnen Studienfächer. Vielleicht können wir da einfach mal so ein bisschen so ein paar Fächer nennen, um auch die Bandbreite, die dieses Studium hat, zu unterschreiben. Also zum Beispiel in der Wirtschaftsinformatik hat sowas wie Software, Systementwicklung, Operations Research und natürlich dann wie BWL. Was sind jetzt so bei Ihnen einfach die Hauptfächer, die Sie so haben, die dann, was weiß ich, mit wie viel Stunden pro Woche laufen, also dass man ein bisschen dann einen Überblick bekommt?
Ja, also im Grunde, Sebastian hat es vorhin schon gesagt, das erste Semester hat unter dem Kürzel Informationsmanagement, Programmierung und Informationstechnologie, ja, da beschäftigen sich die Studierenden im Grunde ein Drittel ihrer ganzen Zeit mit diesen technologischen Gegebenheiten. Mhm. Ein anderes Drittel beschäftigen sie sich mit dem wirtschaftlichen Teil, also Grundlagen der BWL und auch Grundlagen der Game-Industrie, damit sie so einen Rundumschlag bekommen. Und ein anderes Drittel dann wirklich mit der Game-Konzeption selber, also was ist Game Design? Wie macht man sowas anhand eines Brettspielprojektes selber? Ja. Und das Ganze wird dann ein bisschen größer. Das heißt, da haben wir auch Gruppenprojekte. Da gehen wir dann sehr stark auch ins Projektmanagement und Producing hinein. Dann haben wir aber auch sowas wie ein Fach, das nennt sich Gamification und Serious Games, mhm, wo wir dann zum Beispiel auch für Schulen Lernspiele entwickeln. Ja, das haben wir jetzt das letzte Semester und das vorletzte Semester haben wir Lernspiele für verschiedene Schulen entwickelt, um eben auch diesem Anteil gerecht zu werden. Und dann haben wir natürlich auch zwei große Fächer, die nennen sich dann Psychologie, allgemeine Psychologie und Sozialpsychologie. Und hier beschäftigen sich die Studierenden sehr, sehr intensiv mit Kognitionspsychologie, mit Wahrnehmungspsychologie, mit allen psychologischen Gegebenheiten, die halt in Spielen Verwendung finden, aber auch im Bereich der Vermarktung, der Rezeption Verwendung finden.
Ja. Ah ja. Das heißt dann doch wirklich sehr spezifisch. Wie ist denn das, wenn jetzt jemand, Sie haben gesagt, dass Sie auch relativ schnell schon praktische Projekte machen und auch Leute dann schon hochkomplexe, letztendlich Anwendungssoftware gestalten. Muss man jetzt jetzt bestimmte Sprachen schon beherrschen oder lernt man die? Also oder muss man das gar nicht? Sind das entsprechende Toolings, mit denen man dann die Spiele auch programmiert, entsprechende Standards? Also muss er eine C beherrschen oder C++ oder irgendeine entsprechende Sprache oder sowas erlernen? Oder was jetzt Programmier oder für die Realisierung der Software angeht denn die Standards? Also ich meine, ich kenne aus meiner Zeit irgendwie auch noch objektorientierte Programmierung, bestimmte Bibliotheken, die man einsetzen kann. Damit kann man dann bestimmte Punkte oder Bewegungen irgendwo dann ansprechen, wo einfach ja bestimmte einfach Funktionalitäten zur Verfügung hat. Wie ist das heute? Also so jetzt so ein Spiel zu realisieren ist ja schon technisch nicht ganz simpel. Also mit welchen Standards arbeiten Sie oder was müssen die Leute lernen und wie ist denn das?
Wir fahren da in der Ausbildung parallel. Also wir haben einmal eine klassische C-Sharp-Entwicklungsumgebung, in der wir Konsolenanwendungen machen, also das klassische Hello World in der ersten Vorlesung, bis eben ein paar Algorithmen eben schreiben. Und parallel dazu machen wir gleichzeitig eben die Unity, also das Lehren in einer Game Engine. Und mit dieser Game Engine werden die kleinen Spiele gebaut. Das ist dadurch auch von der Komplexität eben deutlich geringer. Mhm. Weil wir eben so Sachen machen müssen, nicht wie irgendwelche Priorisierungslisten für die Kollisionsabfrage etc. Das nimmt uns alles diese Game Engine ab und wir müssen uns eigentlich nur noch um das Spielregelwerk kümmern. Das, was jetzt endlich auch in einem Brettspiel drinstehen würde. Wenn das passiert, dann kriegst du halt so viele Punkte und wenn das passiert, kriegst du so viele Punkte.
Also im Prinzip ein Ablaufdiagramm oder halt entsprechend eine Planung, wie, was, wo, wie soll es funktionieren.
Genau.
Und vieles des Doings wird dann vom System einfach gesetzt.
Genau.
Im Prinzip,
Programmierung wird ja komplex, sobald wir halt eben an die Verbesserung von Algorithmen geben, an die Reduktion von Komplexität etc., dann wird es ja plötzlich schwer, dann brauchen wir auch wirklich einen klassischen Informatikstudiengang. Mhm. Aber für das Programmieren, wenn ich in eine Box laufe, dann kriege ich Schaden oder ich bekomme einen Punkt, das ist wirklich kein Hexenwerk.
Mhm. Ja. Aber Programmieren, auf jeden Fall sollte man ein bisschen eine Ahnung haben, auch ein bisschen ein Feeling, damit man an der Stelle einfach, wie soll ich sagen, da auch ein Gefühl für entwickelt und damit mithalten kann. Also jemand, der keine Programmierkenntnisse hat, auch einfach nur begeisterter Spieler ist, hat meines Erachtens vermutens nicht an der Stelle die Chance mitzukommen, oder?
Richtig, letztendlich, ich grätsch mal kurz ein, wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ja diesen Management-Anteil bei uns sehr groß gestellt. Einfach aus dem Grund, es gibt ja Personen, die müssen solche Teams auch anleiten. Und wir brauchen Personen vom Fach, also zum Beispiel Leute, die Programmierteams anleiten, sollten von Programmierung eine Ahnung haben. Ja. Ebenfalls Leute, die halt Grafiker anleiten etc. Das heißt, uns ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass wir im Fach ausbilden, damit wir danach auch davon abhängig alle Leitungsfunktionen und Managementfunktionen davon ableiten können. Mhm. Also ohne, dass ich weiß, wie ein Spiel gemacht wird, kann ich es eigentlich nicht anleiten.
Ja, ja. Eine Frage, wir haben noch knapp 1,5 Minuten Zeit. Gibt es denn hier in der Ulmer Branche auch in Bezug auf Firmen, auf späteren beruflichen Einsatzperspektiven, Chancen? Haben wir hier Firmen in Ulm und Umgebung eigentlich? Oder müssten da Leute, die da Absolvent sind, woanders irgendwo sich einen Job suchen? Wie ist denn das in Ulm und Umgebung? Und Ulm und Neu-Ulm?
Ja, also im Kern Games-Markt haben wir im Umkreis hier fast gar nichts. Das heißt, da versuchen wir natürlich durch Indie-Gründung das Ökosystem erst aufzubauen. Aber im erweiterten Markt gibt es natürlich viele Firmen, wo man arbeiten kann. Aber seien wir ehrlich, München und Stuttgart sind jetzt auch nicht so weit weg. Und das sind ja schon die großen boomenden Bereiche, wo man auch relativ schnell einen Job finden kann. Natürlich, wir sind im Gespräch mit der Industrie und bauen hier im Umfeld etwas auf.
Mhm. Für alle die, die jetzt noch ein bisschen nachschauen wollen, Sie haben auf der Website, glaube ich, alle relevanten Infos zu dem Thema Studiengang und man kann auch was downloaden. Sagen wir vielleicht,
Richtig.
Haben Sie die URL so kurz im Kopf, sonst
muss man. Ja, im Grunde hnu.de unter Studium findet man natürlich sofort Game Production und Management. Und für diejenigen, die sich für das größere Feld interessieren, zum Beispiel game.de, das ist der große Verband, wo auch alles gebündelt ist. Dort findet man unter gamesmap.de auch alle Firmen und Studienangebote.
Prima. Vielen Dank. Wir müssen tatsächlich schon raus. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute da waren, wir ein bisschen mehr über Game-Entwicklung an der HNU gelernt haben. Mein Name ist Michael Trost. Sie sagen mal kurz Ihren Namen, wer da war.
Ja, Michael Hebel, hallo.
Vielen Dank. Und Sebastian D'Andrade.
Wir sagen danke, tschüss und bis bald.
Auf freefm.de/programm/plattform.